Gott, ich bin ganz aufgeregt. So, liebe Radio Raw Hörer, wir begrüßen euch zur 102. Folge eures Lieblingspodcastes Radio Raw. Mit mir hier am Mikrofon sitzen in gar nicht allzu weiter Ferne der Rainer.
Hallo.
In etwas größerer Entfernung der Marcel.
Na, Bend.
In Berlin. Was auch immer. Und heute als vierten Mann dazugeschaltet, ich glaube auch gar nicht in so allzu großer Entfernung, auf jeden Fall im Münsterland, ne? Der Markus Gebauer. Was der Markus genau macht und wie er es macht und all das wird heute großer Bestandteil des Podcasts sein, da reden wir drüber. Hi Markus, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, guten Abend. Danke Hi. Für die Einladung.
Guten Abend. Wie geht's euch? Was treibt ihr?
Was ist denn das für eine Frage? Was treibt ihr? Also, was trinken wir?
Wir haben auch mal anfangen. Was trinkt ihr? Wichtige Frage, ganz wichtige Frage.
Und traurige Frage. Wieso? Hast du schon wieder
noch was? Weil meine Frau gestern Geburtstag hatte.
Ja.
Und sie hatte so eine scharfe Suppe gekocht. Und ich hatte dafür eigentlich einen meiner Meinung nach passenden Rotwein bereitgelegt für die Gäste. Und irgendwie kam dann irgendjemand auf die Idee, ach nee, ein Weißer würde eigentlich viel besser passen. Und dann haben die bei mir aus dem Keller genau die Flaschen gezogen, die ich vor kurzem geholt hatte, weil ich hatte mir von einem, mein Leib- und Magenhändler, beziehungsweise stimmt gar nicht, der Winzer hat geschlossen, weil er aus Altersgründen, er hat keinen Nachfolger gefunden. Und da musste ich mir also einen neuen Winzer in Franken suchen für fränkische Weißweine. Und da habe ich die Firma Geiger und Söhne gefunden sozusagen. Und von denen hatte ich mir dann einfach mal eine Auswahl gekauft, als ich bei denen vor Ort war. Sprich, ich hatte mir 10 Flaschen Weißwein gekauft, der verschiedensten Traubensorten, die sie halt anbauen, ausbauen und so weiter. Und ehe ich mich versah und aufpassen konnte, fingen dann die elenden Gäste gestern Abend an, diesen Weißwein zu trinken. Ich meine, abgesehen davon, dass ich das schade fand, dass sie da sämtliche verschiedenen, egal ob Silvaner oder Kerner oder was weiß ich, alles durcheinander getrunken haben, wollte ich die eigentlich ausprobieren. Und ich konnte von einem Gewächs konnte ich gerade noch mal einen Restschluck letztendlich sichern und den darf ich jetzt traurigerweise genießen sozusagen.
Aber das ist ja auch nicht schlecht, dass sie einfach so bei den Keller gehen und sich da bedienen, Mensch.
Nee, da, also A, kenne ich die Leute schon teilweise sehr lange, da habe ich dann wirklich kein Problem damit, dass jemand in den Keller geht und sich was zu trinken holt, aber meine Frau war da auch federführend. Ach ja, guck mal, und den können wir ja auch noch nehmen. Guck mal, also, da habe ich jetzt von Geiger und Söhne den Treibstoff Mr. White.
Aha. Klingt geil, Treibstoff ja. Mr. White. Ja.
Kann teuer werden, sowas.
Ja.
Schön. Ja, ich habe einen Störtebecker Bernsteinweizen alkoholfrei.
Auch sehr lecker. Jo. Ich habe einen Bundaberg. Kennt ihr Bundaberg?
Ja, trinkt meine Frau andauernd. Die Ginger Brew.
Genau, Ginger Brew. Also ein Ingwer-Getränk, alkoholfrei. So ein bisschen, warte mal, ich trinke es mal eben.
Ingwer?
Süßlich, säuerlich.
Klingt gut, die Flasche.
Ganz lecker.
Und ein bisschen pikant, ne?
Genau. Naja, so, genau. Am Ende kommt so eine leichte Schärfe durch, halt vom Ingwer. Also ist cool.
Da muss man schon mögen dann aber Ingwer, oder?
Ja,
aber
trinken
oder?
Interessanterweise meine Kinder auch gerne. Irgendwie. Ich hab das irgendwann mal mitgebracht und seitdem finde ich es auch voll geil.
Ja. Was nicht so geil ist, ist, dass es relativ teuer ist. Ne?
Ja, genau. Ich kaufe es immer, wenn es im Angebot ist. Das stimmt.
Gibt es, glaube ich, auch noch verschiedene Sorten von. Ne? Also ich glaube, andere Flavors. Kommt das nicht sogar? Ist das lokal?
Australisch.
Aus Australien. Ne? Kommt das, also ich glaube, genau. Mit Blutorange und so gibt es das auch noch.
Ja.
Ich. Ja. Und du, Markus, was denkst du?
Ja, ich habe aus Prag am Wochenende 3 verschiedene alkoholfreie Biersorten mitgebracht, in Zuversicht auf diese Sendung, weil ich ja mitbekommen hatte. Und Das nennt sich Staropramen Neoalko. Ich hätte auch noch ein Kosel und ein Krosovic. Aber ich fange jetzt einfach hiermit an. Ich werde ihn nicht schaffen, hoffe ich.
Ja.
Also, wie gesagt, alkoholfrei. Wobei ich sehe, im Alkohol maximal 0,5 Promille. Naja, mal schauen.
Das ja, das habe ich auch mal irgendwie mitgekriegt, dass die irgendwie so aus produktionstechnischen Gründen, weil die in derselben Anlage auch manchmal Alkoholbiere wohl fertigen, dass dann diese Brauereien auch ihre alkoholfreien Biere trotzdem noch auszeichnen müssen, mit einem gewissen Restalkoholgehalt oder so. Ne? Ob das so stimmt, weiß ich nicht.
Kann
ich soll mal einen Brauer unter unseren Hörern fragen.
Die müssen wir wieder fragen. Wir haben ja, ja einen.
Ja, ich hatte am Samstag das Phänomen, dass ich in einem Restaurant erst ein alkoholfreies getrunken habe und habe ich noch eins bestellt und dann kam das und ich habe auch einen tiefen Schluck genommen und habe dann gemerkt, verdammt. ich habe es gemerkt, ja, aber ich habe es dann halt retour gehen lassen.
Ne? Das aber darf ja, aber eigentlich nicht passieren, ne? Das ist ja, kann ja auch für manche Personengruppen dann blöd laufen.
Ich habe da kurz drüber nachgedacht, aber ich glaube, aufgrund des Restalkoholgehalts wäre es für einen trockenen Alkoholiker eh nicht empfehlenswert, ein alkoholfreies Bier.
Ja.
Also das war so mein Gedankengang. Und deswegen war ich dann so, ja komm, bist auch selbst schuld, Emo. Und weil der Tisch so klein war, hatte ich die alkoholfreie Flasche zurückgehen lassen. Also ich denke, das war der Hauptfehler.
Ja, ja, haben sie das aber, gesehen. Ne?
Ja, naja. Also ich habe es überlebt.
Ja, auf jeden Fall Prost in die Runde, meine Herren.
Schön, dass du da bist.
Genau.
Danke für die Einladung.
Genau, bevor wir zu dir kommen, Markus, Rainer, deine Losmaschine.
Ach so, ja, genau, richtig. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge hatten wir ja das Buch Leben am Meer entlang der Ostsee von Martin Kulina ausgelobt. Und wir haben dann auch Zuschriften bekommen auf die verschiedensten Wege. Die habe ich jetzt in meine allseits bekannte und beliebte Lucky Wheel Losmaschine damit gefüttert.
Das ist toll.
Werde jetzt... ich höre das so gerne. Nein, ich werde jetzt drehen und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Die Namen habe ich einfach übernommen von den Namen, den derjenige Bewerber auch bei seiner Mitteilung benutzt hat, so dass mir dann klar war, dass wir dann den Namen, also wenn jemand seinen klaren Namen bei uns auf die Webseite schreibt, dann gehe ich davon aus, dass er auch kein Problem damit hat, wenn dieser Name dann dementsprechend hier jetzt genannt wird, weil sonst wäre es ja Unsinn. Aber schauen wir mal.
Danke.
Und der Gewinner ist Klaus Mück.
Oh, herzlichen Glückwunsch, Klaus.
Ja, lieber Klaus. Wir hoffen, dass du das hörst und würden dich bitten, dass du uns auf die üblichen bekannten Wege kontakt@radioraw.de, wenn ich mich nicht irre, ganz einfach mal deine postalische Anschrift zukommen lässt, damit wir dir das Exemplar des Bildbands zukommen lassen können.
Oder wir schreiben ihn nochmal an. Wir müssten seine E-Mail-Adresse haben, oder nicht?
Hatte ich jetzt nicht gesehen, aber gut, die wird wahrscheinlich intern verfügbar sein. Ja,
ja, gucken wir mal. Ansonsten melden, genau.
Genau, richtig. Glückwunsch.
Glückwunsch, genau.
So ist es.
Gut. Apropos Hörer, ich habe auch noch irgendwie ein paar hübsche Geschichten oder eine etwas ausschweifende Geschichte zu Hörern. Ich war vorletztes Wochenende, waren wir vom Verlag aus bei den Laubheimer Fototagen. Eigentlich eine ganz nette Geschichte. Das ist ein kleines, aber feines Fotofestival, das es schon seit einigen Jahrzehnten auch gibt, das nahezu komplett ehrenamtlich von einem, ja, vom Laubheimer Fotoclub organisiert wird. Ne? Also da laufen eine ganze Menge quirlige Leute aus dem Fotoclub rum, nehmen dir deine Taschen aus, haben die Schraubenzieher und wollen dir die ganze Zeit helfen und so. Und die haben über im Laufe der Jahre da wirklich ein schönes Festival auf die Beine gestellt, in einer wirklich auch schönen Location. Baden-Württemberg, schon so ein bisschen richtig Süddeutschland angehaucht. Ein schönes Schlösschen oben auf dem Stadtberg, direkt neben der Brauerei. Naja, und da waren wir und das war wirklich nett. Und vor allen Dingen, was doch immer wieder nett ist, also ich stehe dann ja hinterm Stand und sabbel die Interessenten, die Besucher voll mit unseren Büchern und den Produkten, die wir alle so da anbieten und so weiter. Und dann ist es doch immer wieder interessant, wenn mich Leute angucken und so ein bisschen genauer gucken und so die Augen spitzen und sagen, die Stimme, die kenne ich doch irgendwo. und dann irgendwann dauert es natürlich nicht lange. Ja, wahrscheinlich von unserem hochgeschätzten, allseits bekannten, deutschlandweit berühmten Fotopodcast Radio Raw. Ja, genau, stimmt. Ach, Christian, ach, hey, das ist ja schön. Jetzt habe ich endlich mal ein Gesicht vor Augen und so. Und ich schäme mich dann in meinen Boden. Ich so, oh, dieser Podcast, der bringt mich noch ins Grab.
Hast du Autogrammkarten dabei?
Du musst dein Mikrofon ein bisschen höher halten.
Hast du Autogrammkarten dabei?
Nee, aber muss ich jetzt, glaube ich, mal machen. Also ich habe mir auch dann angewöhnt, jetzt den Leuten einfach wirklich auf dem Arm immer zu unterschreiben oder so. Ne? Nein. Aber das ist wirklich immer niedlich, irgendwie dann so mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und mit einem Hörer bin ich auch tatsächlich noch länger ins Gespräch gekommen. Das ist der Stefan Fürnrohr. Ich glaube, der hat ja hier bei uns in der Sendung auch schon mal an der einen oder anderen Stelle eine Rolle gespielt und ist ein
alter Stammhörer, ja.
Genau, alter Stammhörer, ein sehr engagierter Hörer und auch Fotograf.
Und ein sehr guter Fotograf,
sehr guter Fotograf, genau. Mit dem habe ich tatsächlich auch mich lange noch unterhalten, auch zusammen gefrühstückt und so weiter. Also es ist wirklich nett und er hört. Ist ja
auch ein alter Island-Fahrensmann, ne?
Ja, Island reist da eher durch. Grönland.
Ach, er, Grönland.
Genau, er fliegt Grönland, weiter. Okay. Grönland macht viel Eisberge, viel Drohnenfotografie und so weiter. Und hat auch so ein paar Geschichten erzählt und so. Also ist ein guter und Entschuldigung, ist auch in der GDT engagiert, da auch im Vorstand tätig und so. Also genau, deswegen an dieser Stelle, Stefan, wenn du uns hörst, wenn du gerade auf deinem Liegefahrrad durch die Landschaften bretterst, fühl dich herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Genau, und ich habe ja auch regelmäßig Leute am Telefon, auch in meiner Redakteurstätigkeit und so, das ist ja genau das Gleiche. Ach du, Christian, ach ja klar, Radio Raw, ach wie toll, und wann kommt denn die nächste Folge? Und also es ist immer wieder schön, auf die paar Leute zu treffen, die uns doch hören.
Feedback ist ein Geschenk.
Genau, auf jeden Fall. Genau, also Laubheimer Fototage, unbedingt merken, in 2 Jahren ist sie wieder soweit. Ja, und bei euch gibt's was?
Ich komme ja nicht aus dem Haus, ich treffe keine Hörer.
Kommen Sie aus dem Keller?
Ja. Ist so schön hier.
Ja. Schön. Ja, dann schwenken wir mal zu dir, Markus. Würde ich sagen.
Hallo.
Erzähl. Hi, genau. Hi. Also, du bist Markus Gebauer. Und was machst du denn eigentlich? Erzähl mal.
Ich bin irgendwann Autodidakt zum Fotografieren gekommen habe mich irgendwann, also ich fange einfach mal da an, dass ich Schlösser und Burgen immer schon sehr interessant fand. Das aber eigentlich furchtbar langweilig fand, irgendwelche Führungen halt zu machen, weil ich da ja nie hinter die Tür gucken durfte, die ich interessant fand. Man hat im Endeffekt ja nur die aufgeräumten Bereiche bekommen oder die vorzeigbaren Bereiche halt bekommen. Und irgendwann ist es dann halt passiert, dass ich über einen Zufall mal nach Belgien gefahren bin, mitgenommen wurde und da ein leider mittlerweile abgerissenes, verlassenes Schloss besucht habe, das Château Noisy Miranda. Und ich war da drin und es hat bei mir eigentlich relativ zügig Klick gemacht, dass ich mir dachte, so das, was du hier siehst, in diesem Zustand, das wird so wahrscheinlich so schnell keiner mehr sehen. Habe das dann irgendwie zur äußersten Priorität gemacht, jetzt mal vernünftig fotografieren zu lernen. Und das fing natürlich halt ursprünglich erstmal an, dass man halt so ein bisschen geknipst hat und das eher so aus einem dokumentarischen Winkel gesehen hat. Und das hat sich dann halt einfach in den Jahren wie eine Sucht entwickelt, dass man halt immer mehr solche Orte besucht hat und dass man immer mehr dafür gereist ist und dass man natürlich halt sich da immer weiterentwickelt hat.
Also du fotografierst Abandoned Places, so heißt es ja, ne? Oder wie?
Ja, verlassene Orte.
Genau, verlassene Orte. Genau. Und gibt es nicht auch irgendeinen Begriff für euch? Also du bist ja Urbexery. Das ist
genau, ja, es ist die urbane Exploration. Urban Exploration ist ja im Endeffekt halt auch eine der Bezeichnungen.
Ja.
Genau, und das Urbexery, das war halt damals eine Namensfindung.
Ja.
Das Y dahinter, es klang ganz sexy. Und ja. Jetzt werde ich es nicht mehr los. Und ist natürlich halt auch, erwischt es halt häufig, dass es halt gehashtaggt wird von Leuten, die ich gar nicht kenne, weil sie wahrscheinlich eigentlich mittlerweile einfach denken, das ist so irgendwie so ein Inbegriff.
Ja, und, ja gut, könnte Schlimmeres geben, oder?
Ja.
Und aber nochmal, das gerade war irgendwie ein ganz spannender Aspekt. Sag nochmal, du bist dann quasi über die verlassenen Gebäude und über die Motive zur Fotografie gekommen und nicht umgekehrt. Du bist nicht so.
Nee, ich habe ganz früher mal, als ich noch für einen DJ-Equipment-Hersteller gearbeitet habe, hatte ich natürlich immer so ein bisschen dieses Steckenpferd, dass ich mich um die Produktfotografie mitgekümmert habe. Aber da war es eher so, dass ich mich um die Models gekümmert habe. Also sprich, dass ich die Produkte in Szene gesetzt habe, so dass es auch plausibel halt ist, dass die Regler so stehen, wie es halt auszusehen hat. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo in einem Fernsehgarten einen DJ siehst und da ist nicht ein Kabel angeschlossen. Das ist ja, das macht ja keinen Sinn. Ne?
Ja.
Es ist zwar schon lange her, dass ich das gemacht habe, also auch mit dem DJ-Equipment verkaufen, aber wenn du irgendwo so ein Musikvideo siehst und du siehst irgendwie eine Faderkappe von so einem Mischpult, dann kannst du direkt sagen, okay, das ist der und der Hersteller und das ist das und das Produkt, oder du siehst einen Mischer von vor 15 Jahren, aber das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Das ist halt einfach eine Berufskrankheit. Ne? Und, da habe ich mich zumindestens immer auch mit Fotografen. Ich habe das Zeug dann immer nach Köln gekachelt und habe mich da um die Models halt gekümmert. Und irgendwann ging es dann halt so weit, dass die Detailaufnahmen, die mussten ja nicht unbedingt immer von dem teuren Fotografen gemacht werden, habe ich dann halt selber irgendwie eine Firmenkamera genommen und da ein bisschen umgeknipst und auch ein bisschen mit Licht dafür gearbeitet. Aber das war nie so, dass ich das jetzt auf einem ambitionierten Level gemacht habe. Sicherlich waren die Bilder für eine Katalogproduktion okay, aber halt in Briefmarkengröße, ne? Aber die Ambition war halt immer schon da und dann hatte ich auch endlich einen Grund dafür, das vernünftig halt zu machen.
Ja. Und jetzt reist du durch die ganze Welt, wenn ich hier dein aktuelles Buch in den Händen halte, und fotografierst verlassene Orte.
Ja, die ganze Welt ist ja, es gibt noch genug zu sehen, aber ich kann die Menge der Orte kann ich dir nicht mehr zählen. Am Anfang habe ich, glaube ich, mal auf meiner Homepage schon einen kleinen Counter gehabt, der so hoch lief, wo ich dann irgendwie drauf hatte, Borders crossed und Rental Cars wrecked und irgendwie Verletzungen, die man halt gesammelt hat, das war dann irgendwie ganz spannend, aber jemand konnte ich das halt nicht mehr pflegen. Und ich kann dir keine Menge mehr nennen. Ich kann dir auch nicht sagen, wie oft ich schon in Italien zum Fotografieren war, wie oft ich manchmal muss ich halt einfach wirklich mein Telefon halt nehmen und muss in meiner Fotogalerie, die leider viel zu groß halt ist, einfach mal rauszoomen und dann siehst du, ach verdammt, hier war ich auch schon mal in der Ecke. Also das ist dann manchmal schon wirklich so, weil wenn du abseits der, kennt ihr ja bestimmt auch, abseits der Touristenspots halt unterwegs seid, dann merkst du manchmal gar nicht, in welcher großen Stadt du warst. Also wir waren jetzt irgendwie dieses Jahr jetzt seit längerer Zeit mal wieder in Frankreich unterwegs, weil das eigentlich so ein Land ist, was ich ein paar Tage ausgeblendet habe. Manchmal gibt's da ja so Vorfälle, die einen dann irgendwie, ja, da fühlt man sich dann halt nicht so willkommen und dann meidet man das erstmal so ein bisschen. Und aber jetzt war wieder Frankreich mit
Vorfälle dabei. Bezüglich deiner Fotografie oder Allgemeines, magst du darüber drauf eingehen? Oder?
Ja, das lasse ich mal offen. Aber ich habe schon viele Fotografie-Freunde halt getroffen, die mir sagten, I hate the French people. Und ich denke mir sowieso, oh, die sind doch total nett, die sind doch eigentlich total lieb und die Sprache klingt doch auch schön und so. Aber naja, ich sag mal so, irgendwann ist mal kurz vor meinem PKW, also auf öffentlichem Gelände, ein Bauer mit einer Mistgabel auf mich losgegangen und das prägt halt ein bisschen, ne?
Ja, weil er das Gefühl hatte, dass du quasi Hausfriedensbruch begangen hast oder
wie. Ja, aber das ist ja trotzdem nicht kein Grund, jemanden zu attackieren.
Nee, natürlich. Nee, das in Texas kann man sowas vielleicht erwarten oder so, aber vielleicht nicht unbedingt in Frankreich, ne?
Ja, der war, wie gesagt, der war jetzt nicht so gesprächsbereit.
Und, ja.
Ist aber auch schon viele Tage her, aber das Amüsante an der Geschichte ist halt einfach, dass du Jahre später andere Fotografen triffst, die du eigentlich gar nicht kennst, und die erzählen dir dann die Geschichte und ich so, ey, das war ich. So. Passiert.
Okay. Also du.
Schäden am Fahrzeug konnte ich reparieren lassen.
Okay. Aber wie stelle ich mir das jetzt vor? Also ich in meinem jugendlichen Leichtsinn denke jetzt, du verbringst ganze Nächte über Google Maps oder Google Earth Stecknadeln da rein, wo du mal hin willst, und dann fliegst du da hin und stellst fest, ach, das Haus steht ja gar nicht mehr, oder ist jetzt mittlerweile doch irgendwie ein fünfstöckiges, modernes, kubistisches Apartmenthaus da, oder ich komme doch rein, ja, und fotografieren.
Sowohl als auch, ne? Also ich sag mal, es ist halt schon wirklich die Vorbereitung so eines Trips, kostet halt sehr, sehr viel mehr Zeit als der eigentliche Prozess dann halt, wenn du eine Woche oder zwei Wochen eben im Ausland unterwegs bist. Manchmal ist es auch wirklich so, dass du halt eine Location zwar kennst, aber ganz genau weißt, die ist nicht zugänglich, und dann eröffnet sich halt doch ein Raumzeitfenster oder eine Tür, und du weißt, dass die auf ist, und dann musst du dich schnell auf die Socken machen und fährst dann auch mal irgendwie 1000 oder mehr Kilometer, um halt dann doch festzustellen, ups, Tür wieder zu, oder die Dorfjugend war schneller und es ist ein großes Graffiti an der Wand. Ja. Ist natürlich auch immer so eine ganz riskante Sache, wenn das.
Aber wie findet man sowas heraus? Also gibt es doch irgendwie ein Netzwerk?
Nein. Ja, ein kleines vielleicht. Aber das ist natürlich halt, das ist ja eine absolute Vertrauensbasis, die man da halt schon mit den Leuten halt hat. Also es ist manchmal wirklich trotzdem erschreckend, was du halt auch an Bilder rückwärts suchen, nicht nur mit dem normalen Google halt machen kannst. Da erschrecke ich mich auch manchmal, wie man da so Sachen finden kann. Aber es ist halt einfach sehr, sehr viel Recherche, sehr, sehr viel Reisen und natürlich eine ordentliche Portion Glück halt auch mit dazu. Und eine gewisse Abenteuerlust. Das darf man ja auch nicht so außen vor lassen, weil ein gewisses Risiko ist ja immer da.
Und was reizt dann mehr, die Recherche oder letztendlich das Machen? Oder ist die Aufregung und, ich sag mal, die Begeisterung über das, was man potenziell sehen kann, Grund genug, die Energie aufzuwenden, um exorbitante Recherche zu betreiben?
Also am Anfang, wenn du dann halt losfährst und am besten besonders früh aufgestanden bist, um den ersten Fail des Tages zu kassieren, dann juckt's. Also man hat schon noch Bauchschmerzen. Und manchmal denkt man sich so, ja, muss das jetzt sein? Besonders schön ist es halt einfach natürlich, wenn man halt was Offizielles halt bekommt. Wenn du eine Location, die halt kurz vor der Renovierung steht, ich sag mal, das Beste, was haben wir jetzt zu sehen irgendwo, das alte Casino Constanta in Rumänien, wenn du dann halt über die Stadt halt einen Termin bekommst und da offiziell halt rein darfst und da auch noch ein Dokument vorher für kriegst und du kommst da an und da stehen 30 Securities und die sagen so, nein. Und dann kommt so ein kleiner Junge raus und sagt so, nee, die haben einen Termin, die dürfen rein. So, und das ist dann halt so, boah. Und ja, du hast dann zwar nur ein kleines Zeitfenster, bist selber erstmal total überwältigt von diesen Eindrücken, denkst aber so, die Uhr läuft, ich muss was tun, ich muss hier fertig werden. Da muss man sich dann manchmal so ein bisschen einfangen, ne? sich vor Ort halt nicht zu sehr von der Architektur blenden zu lassen, sondern dann halt zu funktionieren. Also diese Nummer halt auch, du stehst in einem Raum mit 10 Fentern, okay, ich muss zwischen 5 und 6 halt stehen, damit es halt symmetrisch ist so. Und dann haben die doch in der ursprünglichen Bauphase halt irgendwas vergeigt und du merkst es aber erst hinterher in Photoshop, dass da irgendwie was nicht so gebaut wurde, wie es eigentlich hätte sein müssen. Da wirst du manchmal natürlich in der Nachbearbeitung wahnsinnig, aber und wenn du dann hinterher mitbekommst, dass sowas halt dann doch mal irgendwann sehr aufwendig renoviert wird, wo du niemals mit gerechnet hast, besonders irgendwo in Rumänien, so, wo du denkst, das kostet ja jetzt Millionen, aber ich verfolge solche Sachen dann halt auch und freue mich halt drauf, da, wenn es irgendwann fertig ist, in den nächsten 2-3 Jahren halt nochmal einen Termin zu machen und vielleicht sogar vorher nachher Bilder zu machen. Das ist das, was natürlich
auch spannend,
die schönste Belohnung hinterher ist. Oder wenn du dann hinterher von einem Rumänen vor Ort halt eine Mail halt kriegst, der ein Bild von dir gekauft hat, um sich das ins Wohnzimmer zu hängen, von einer Location, die eigentlich fußläufig von ihm ist. Und ich bin viele Kilometer gereist, um das aufzunehmen. Oder das ist halt, also wie gesagt, das ist das ganze Produkt, das ist die Recherche, etwas zu finden, es ist natürlich halt die Reise dann dahin, es ist das Glück, da halt reinzukommen, es ist das Zusammenspiel, da natürlich dann halt auch ein geiles Licht zu haben, weil wenn du jetzt ein Flaring drin hast, weil die Sonne halt so hart reinbrennt, ist halt auch doof, ist halt auch immer situationsabhängig, ne? Also ich habe ja immer noch diesen Traum, dass du zum Feierabend zu einem Sonnenuntergang an der entsprechenden Location mit dem richtigen Fenster gerade vor Ort bist, aber stellt euch das mal so vor, dass du ja wirklich aufgrund der Kosten halt auch für die Reisen dann halt auch mal 8 Locations an einem Tag halt machst. Hm. Und das ist dann, also ich bin da auch ein bisschen zu ungeduldig für, dann halt 3 Stunden da zu sitzen und zu gucken, dass das Licht halt perfekt ist. Und eine gewisse Magie muss mir dann halt auch Photoshop halt noch dazu geben. Aber ich versuche es natürlich schon authentisch zu belassen. Ich versuche den Gebäuden halt einfach ihren alten Glanz, den sie verdienen, halt wiederzugeben. Ja. Das heißt, wenn ich mir eine Sehnscheidenentzündung klicke, weil ich da halt irgendwelche Graffiti-Tags halt wegmache, die noch zu retten sind.
In Photoshop ja. wegmachst, meinst du?
Genau, ja. genau. Oder irgendwelche Gebäude, neumodischen Gebäude, die du durchs Fenster halt noch siehst, die da jetzt eigentlich nicht hingehören, weil ja. sie im Endeffekt die Illusion ja. halt kaputt machen. Bestes Beispiel ist halt, es ist glaube ich mittlerweile auch in Renovierung, in Havanna gibt es das alte große Theater und eigentlich guckst du durchs Fenster halt raus und guckst direkt direkt in Havanna Innenstadt, also guckst direkt aufs Kolosseum, auf das Dach. Das konnte ich nicht drin lassen, ja. das konnte ich nicht verraten, weil es ist dann halt irgendwie nur so, das passt dann nicht so ganz.
Es gibt ja wahrscheinlich auch keine, ich meine, im Gegensatz zu den Landschaftsfotografen, die ja bei Wettbewerben auch starre Regeln einhalten müssen, sag ich mal, was da jetzt der Austausch von Bildbestandteilen angeht, gibt's ja diese Reglementierung wahrscheinlich bei dir auch nicht, weil du kommst ja eher von der künstlerischen Seite, denke ich. Das ist ja jetzt keine genaue, exakte Reproduktion, oder?
Ich sehe da jetzt keine Regeln. Nö. Ja. Also für mich ist halt total wichtig, dass ich keine chromatische Aberration drin habe. Das ist jemand, ich habe ganz am Anfang, als ich noch dokumentiert habe, sage ich jetzt mal, jemand einen Kommentar drunter gehabt. Nice HDR Noise, amazing chromatic aberration. Und ich so, was will der von mir? Und hab das mal so gegoogelt und hab mir so chromatische Aberration. Das ist das, was ich, okay, alles klar. Und das sind so Sachen, die ich auch bei der Musik halt mir denke, ich kann halt einfach mit einer guten Kritik viel mehr anfangen als mit einem schlechten Lob. Mhm. Das treibt mich halt voran. Solche Sachen bleiben bei mir hängen und ich versuche es natürlich halt beim nächsten Mal besser zu machen.
Aber chromatische Aberration, ich meine, ist das noch so ein Thema heute? Eigentlich ist es dein Lightroom irgendwie ein Klick, dann sind sie weg. Aber du hast wahrscheinlich Probleme damit, wenn du in einem dunklen, geschlossenen Gebäude stehst und durchs strahlende Fenster hinaus fotografierst, so, oder?
Ich verlasse mich da nicht auf Lightroom, weil Lightroom nimmt mir natürlich halt auch lila oder andere Farben halt an anderen Stellen halt weg, wo sie eigentlich hingehören. So, also das ist für mich halt schon, gerade weil du ja dann doch bei manchen Wandmalereien oder sowas eine ganze Farbpalette halt drin hast. Ja. Und das möchte ich da eigentlich nicht riskieren, also nehme ich da andere Wege für. Ich verlasse mich da jetzt nicht auf die Software. Da mache ich dann doch schon viel handgestrickt.
Ja, okay. Gut, aber kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen nochmal zurück. Also du hast jetzt den Zugang zu einem verlassenen, alten, vielleicht auch schon teilzerfallenen oder wie auch immer mit Patina übersätem Gebäude. Stehst jetzt quasi da drin und was dann? Also bist du mittlerweile so Profi, dass du sofort weißt, okay, Kamera hier, ein Blitz dahin, sowieso, zack, ich bin in 10 Minuten wieder raus.
Blitze gar nicht, weil ich nur mit natürlichem Licht halt arbeite. Also wirklich dann manchmal Belichtungszeiten von halbe Minute. Also eigentlich ich arbeite dann doch ohne Fernbedienung, aber halbe Minute ist jetzt nicht selten, zumindest bei der längsten Belichtungsreihe, weil ich dann doch immer noch, weil ich doch mit HDR halt arbeite, 7-Einzelbelichtung. Und die dann halt in verschiedenen Prozessen zusammensetze. Dazu muss ich auch wieder sagen, dass ich irgendwann mal den Kommentar unter meinen Bildern hatte, so, boah, endlich hast du aufgehört, HDR zu fotografieren.
Ja.
Das war für mich dann halt so, okay, man sieht's nicht mehr. Aber
Ziel erreicht.
diese Situation, dass ich dir die dunkle Ecke im Raum zeigen kann und was hinter dem Fenster passiert, krieg ich nicht anders hin. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile andere Möglichkeiten gibt, aber ich finde diese Technik nach wie vor sehr faszinierend. Und ich nutze die gerne. Ist natürlich dann manchmal, wenn du irgendwie Gewächse im Raum halt hast und die sich so ein bisschen bewegen, macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger, das dann halt zusammenzusetzen. Aber ich nutze es nach wie vor gerne. Wie war die Frage noch gleich?
Wie du dann mit der Fotografie anfängst. Also musst du erstmal, streifst du erstmal durchs Gebäude und atmest die Seele des alten Gebäudes ein?
Bestandsaufnahme. Ja, Bestandsaufnahme ist halt, weil ich sag mal, man hat natürlich in den Jahren auch einiges gesammelt, was halt noch auf der Festplatte ist. Ne? Und dann gibt es dann wirklich Locations, wo du denkst so, ja, okay, Flur kenne ich, Industriehalle kenne ich, das kenne ich, sondern man sucht halt das Besondere. Man hat natürlich halt auch in seiner Recherche so eine ungefähre Vorstellung, was einen im besten Falle an dem Ort halt erwartet, und sucht dann halt speziell nach dem Piano oder sucht halt speziell nach ja, nach den Säulen oder nach diesem einen Raum. Also manchmal hast du es wirklich so, da hast du eine riesige Villa und die ist halt komplett entkernt, aber es gibt halt ganz irgendwo in der Ecke versteckt halt noch einen Raum oder irgendeinen Weinkeller, der es halt einfach noch halt hergibt. So. Und das, ja, also es ist eher selten geworden, dass du wirklich eine Location hast, wo du dann halt hinterher mehr als 3 oder 4 Fotos rausquetscht, sondern manchmal ist es wirklich so, eine Location, ein Foto, vielleicht noch mal ein Jahr später eine andere Perspektive davon oder so, weil damit ja, damit spielt man dann halt ein bisschen.
Ja.
Ja. Manchmal ist es natürlich auch ganz schön, halt einen Ort zum zweiten Mal zu besuchen, entweder eine andere Wetterstimmung oder halt einfach zu gucken, was ist da zwischenzeitlich halt passiert. Im besten Falle halt kein Vandalismus, sondern die Natur hat noch weiter erobert und die Gewächse sind halt noch größer geworden oder an manchen Stellen aufgetaucht, die vorher noch gar nicht da waren. Das ist ja immer so ein schönes Spiel, wenn die Natur halt das erobert, was der Mensch mal geschaffen hat.
Ja.
Greift man da auch vor Ort ein? Sagt man sich, den Busch muss ich jetzt mal zur Seite, weil sonst kriege ich die Perspektive, oder ist das verpönt?
Also es gibt ja die feste Regel, man hinterlässt nur Fußabdrücke und man nimmt nur Fotos mit. Ich habe aber auch schon mal wirklich erlebt, dass man sich umgeguckt hat und man hat mir gedacht, oh, der Schrank, der hier jetzt steht, der war doch auf dem Bild gar nicht drauf, den ich gesehen habe. Oder plötzlich fehlen komplette Möbel. Oder haben halt auch wirklich Etagen gewechselt, wo man sich dann halt auch wundert, wie sowas halt passiert. Aber ja, wenn die Natur mir dann natürlich halt ein bisschen irgendwie mit einem wilden Busch mitten in der Perspektive ist, so dann entweder, wenn man es fixieren kann, ist okay. Aber ja, ansonsten, also ich habe jetzt keine Gartenschere bei.
Wäre meine Frage gewesen.
Aber
Ja.
ich möchte ja jetzt nicht unbedingt zerstören, aber so ein bisschen natürlich, klar, wenn da halt was rumwedelt oder so, oder wenn da irgendwas im Bild halt wackelt, dann
Aber der Anspruch ist
eher
auf jeden
selten.
Fall, so wenig Einfluss zu nehmen wie auch nur irgend möglich.
Exakt,
Ja.
ja.
Muss man sich sehr zusammenreißen, dass man nichts mitnimmt? Ich könnte mir vorstellen, auf vielen Bildern sieht man ja auch manchmal, ich rede jetzt nicht von großen Kunstwerken oder was weiß ich, das oder Möbelstücken oder so, aber dass man so ein Erinnerungsstück oder sowas, was weiß ich, meine, ich kenne Leute, die auf Urlaubsreisen immer bestimmte Steine mitnehmen oder irgendwie sowas oder so.
Kannst du am Zoll aber auch Probleme kriegen, ne?
Ja, das wäre
Also
so eine
sagen,
Möglichkeit, ja.
also gerade dieses Casino, als wir die Aufnahmen im Kasten hatten, und ich mich noch gewundert habe, warum hier überall so komische Metallflakes irgendwie rumflogen und so Gummireste. Also, was ist denn hier passiert? Ja, mit Händen und Füßen habe ich dann verstanden, dass Sony vor kurzem für ein Bravia halt dann einen Werbespot gedreht hat, wo so riesige Luftballons rumgeflogen sind und die Flakes halt gepoppt sind. Und dabei müssen wohl auch von den Kronleuchtern diese massiven Glasperlen halt wohl auch abgefallen sein. Und da hat der Junge uns dann hinterher jeweils einen in die Hand gedrückt, also meinem Kollegen und mir. Und wir wollten das erst gar nicht annehmen. Das ist ja nicht so. Aber er war so lieb mit dabei und das habe ich wirklich eingesteckt und ich habe das wichtigste Bild davon habe ich oben auch im Wohnzimmer in einer etwas größeren Größe auf einem sehr hochwertigen Abzug liegen und oder aufgehängt. Und dieses Andenken habe ich da in unmittelbarer Nähe sicher aufbewahrt vor den Katzen. Aber das ist so. Ich sag ganz ehrlich, ich habe einmal irgendwo in Frankreich in einer Location ein Buch mitgenommen. Aber diesen Geruch.
Den kriegst du nicht mehr raus.
Echt nicht in der Wohnung haben. Also dieser Geruch, weißt, wenn du schon auf dem Türsims halt stehst, dann riechst du dann meistens halt schon diesen Moder. Oder manchmal auch, wenn Häuser abgerissen werden, dann ist es auch ein ähnlicher Geruch, der dann halt auch manchmal irgendwie so rauskommt. Oder den brauche ich nicht, Also ich habe das auch mitbekommen, dass Leute halt wirklich in Zechen halt diese in der Kaue, diese Körbe zum Beispiel halt reihenweise halt mitgenommen haben und die dann halt bei eBay Kleinanzeigen halt auftauchen. Oder ich sehe es auch manchmal auf irgendwelchen Kunstmärkten, dann werden die als Lampen zum Verkauf angeboten. So, nee, da kommt ein bisschen der Moralapostel in mir durch. Das finde ich nicht in Ordnung. Also das ist, ich habe auch mal irgendwann richtig Lack bekommen, weil ich mal irgendwie einen QR-Code in irgendeiner Location halt irgendwie irgendwo hingeklebt habe. Da haben sie mich auch ganz böse für angemacht. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, es ist in Ordnung. So, weil man macht da nichts kaputt. Und irgendwas mitnehmen ist halt die gleiche Sache. Also das gehört sich einfach nicht. Hat auch im Endeffekt schon bei der Situation, alleine wenn du halt wirklich mal beim Verlassen der Location halt dann doch kontrolliert wirst, du machst dich halt viel verdächtiger, wenn du halt dann plötzlich anfängst zu rennen. Wenn du aber ganz offen bist und mit denen redest und denen auch ganz klar machst, so, hey, ich dokumentiere hier nur, ich fotografiere hier nur, wie schön das halt eigentlich ist und wie schade das ist, dass das in diesem Zustand halt ist. So. Und wenn dann deine Tasche kontrolliert wird und die sehen so, ey, da ist ja wirklich nur Objektive mit dabei, so, und der meint das wohl wirklich ernst, dann will ich jetzt nicht sagen, es ist ein Freifahrtschein, aber es ist definitiv eine entspanntere Situation. Mhm. Als wenn man jetzt irgendwie die Taschen sich voll gemacht hat mit irgendwelchen Kupferkabeln. Das kommt ja auch schon mal vor.
Im Prinzip machst du es ja auch für sich selbst. Ich sag mal so, wenn sich das irgendwie rumspricht, dass alle Fotografen, die jetzt irgendwo reinkommen, alte Häuser, irgendwie sich die Taschen voll machen, dann hat beim nächsten Mal der Bürgermeister oder so auch keinen Bock mehr, dir noch irgendwie da eine Permit für zu geben, da wieder reinzukommen.
Das sowieso. Nein, es gibt halt einfach die Regel halt dafür so und also ich kann das aber auch verstehen, wenn gerade wo es um Privathäuser geht, ne? Wenn du dann jetzt wirklich da illegal halt drin bist und das ist irgendwie eine Erdnummer und dann kommst du da vielleicht irgendwie an und siehst, dass in der Schublade von deinem verstorbenen Opa da irgendjemand irgendwie rumwühlt oder Klamotten halt mindet.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da Gewalt verherrlichen will, aber ich kann es jetzt auch nicht so schlecht finden, wenn dann jemand mal einen auf eine Mappe kriegt, wenn er sich da irgendwie die Taschen voll macht. So. Ja. Um das jetzt mal so zu sagen. Weil das ist halt einfach irgendwie No-Go. Genauso wie manchmal stehst du auch dann vor der Location und du hast dann einfach so ein ungutes Gefühl. Das sieht halt einfach schon so aus, als wenn das nicht verlassen ist. Da ist vielleicht jemand gerade im Urlaub oder da ist vielleicht irgendjemand gerade im Krankenhaus oder sowas. Und dann, nö, das Bauchgefühl hat mich dann auch schon dazu bewegt zu sagen, so wichtig ist das jetzt nicht. Also das ist nicht in Ordnung. Also das ist,
Nochmal, aber was du gerade sagtest, kann es auch sein, dass du da in der Location drin bist und die ist quasi gar nicht wirklich verlassen? Oder wie muss ich das gerade verstehen, weil du gerade sagtest, der ist vielleicht im Urlaub?
Ja.
Und
ich sehe des Öfteren Bilder in irgendwelchen Forum, wo du ganz genau merkst, da ist kein Staub, da ist gar nichts, da ist noch Strom halt an. Was natürlich auch schon mal passieren kann, aber wenn der Kühlschrank noch bestückt ist, oder also solche Indizien, ne, oder wenn du halt einfach merkst, ey, da steht jetzt ein relativ frisches Auto auf dem Gelände. Nein. Dann bin ich entweder zu spät oder es war nie ein verlassener Ort.
Ja. Also, ich meine, dann wird es dann wirklich gefährlich, oder nicht? Wenn man dann auf den Besitzer trifft. Ne?
Ja.
Okay.
Wie gesagt, da kommt
zur Ausrüstung gehören also auch schnelle Schuhe.
Ja, da machst du dich ja wieder mit verdächtig. Und klar, musst du unauffällig sein. Aber ich habe das wirklich einmal morgens gehabt, wo du ganz genau wusstest, die Location ist halt verlassen und wahrscheinlich hat sie dann kurz davor den Besitzer gewechselt oder vielleicht ist es mittlerweile halt eine Hochzeitslocation und wird irgendwie für Bilder halt genommen. So. Aber wenn du dann halt vorher die Gegend halt, wenn du schon ein gutes Gefühl hast und dann halt mit der Drohne einmal drüber fliegst und dann siehst du, was ist denn das für ein Auto? Und dann läuft da plötzlich jemand und denkst, okay, alles klar, das hat uns viel Zeit gespart und wir sind jetzt ahead of schedule. Also sprich, ne, man ist halt, man hat für die nächste Location vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil man das Ding jetzt auslassen kann. Also das Bauchgefühl gehört halt einfach auch mit dazu und es gehört halt auch einfach mit dazu, dass man halt jemand da in seiner Privatsphäre dann halt einfach irgendwie stört, so würde ich klar ausdrücken.
Ne? Weil du möchtest ja auch nicht. Achso. Entschuldige.
Nee, kein Problem.
Ich wollte mal fragen, fliegst du standardmäßig drüber her oder schon mal rein, bevor du irgendwie sowas betrittst? Ist das jetzt Standard?
Nee. Okay. Nee. Nur wenn man halt irgendwie entweder, wenn das Gelände sowieso ein bisschen weitläufiger halt ist, ist es situationsabhängig, weil auch wenn du gerne Außenaufnahmen hättest, bist du ja, wenn du mit einer Drohne in dem Gebiet halt erstmal fliegst, so leise sind die ja dann doch nicht. Du kriegst das ja schon mit irgendwie als Nachbar. Also du machst dich ja unnötig auffällig. Also Außenaufnahmen mit der Drohne, wenn geplant, wenn beides halt geht, also sprich Zutritt und Drohne, dann macht man die Außenaufnahmen eigentlich immer hinterher.
Mit einer Drohne machst du ja vielleicht auch manches Mal die Location mehr oder weniger öffentlich, weil durch eine Luftaufnahme in der Regel auch noch Umgebung mit draufkommt. Dann wird ja die vielleicht bis dahin mehr oder weniger noch nicht so bekannte Location vielleicht dadurch noch deutlich bekannter, wo sie tatsächlich auch ist, oder? Und verrätst du sie ja, vielleicht
Umgebung,
noch?
Umgebung versuche ich schon zu kaschieren.
Ja, okay.
Manchmal ist es dann halt auch nicht so leicht. Manchmal muss man da auch nochmal ein bisschen Photoshop Kunst für anbringen, um den einen oder anderen Baum dann halt dahin zu bringen. Oder halt einfach wirklich die Häuser im Hintergrund halt wegzuradieren oder sowas. Also das ist manchmal, aber das probiert man auch manchmal und dann merkt man, das ist jetzt echt zu so cheesy, das lasse ich jetzt besser. Ja. Also es ist unabhängig, also es ist, ja, man experimentiert damit.
Ja, aber so aus deinen ganzen Zwischentönen jetzt entnehme ich auch schon, dass das alles auch schon immer so ein bisschen auf ganz dünnem Eis ist, was du da machst.
Schön ist es, wenn es offiziell geht, klar.
Ja.
Klar. Aber der Nervenkitzel kommt natürlich halt von den Locations, die halt nicht so offiziell sind.
Ja. Okay, also ist auch trotzdem so ein bisschen dann auch der Nervenkitzel, den du auch suchst oder der auch daran reizt?
Ja.
Ja, okay. Ja.
Also ich bin jetzt ab von der Nummer, also Landschaftsfotografie finde ich zwar auch interessant, aber wenn man sich den ganzen Tag da auf die Lauer legen kann, dann gehört natürlich in erster Linie auch Glück vom Licht halt dazu.
Ja.
Und wenn das jetzt Locations sind, die nicht unbedingt so einfach zugänglich sind, dann ist das Bild natürlich ein bisschen einzigartiger.
Ja, okay.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein schlechter Fotograf bin. Aber das Bild kriegt natürlich eine andere Qualität, wenn man nicht einfach reingehen kann.
Ja. Und bist du alleine unterwegs? Oder?
Nee, mindestens. Also wir sind eigentlich zu zweit unterwegs. Ich habe einen niederländischen Partner, mit dem mache ich das zusammen. Gerade noch ein ganz, ganz böses Beispiel gehört von einem Fotografen im chinesischen Raum. Ich habe mich ein paar Tage gewundert, dass ich keine Story mehr von ihm gesehen habe und dann kam es jetzt ganz dick. Er ist halt irgendwo in der Industrie halt eingestürzt und der war allein unterwegs und hat halt ganz, ganz großes Glück gehabt, dass sie ihn überhaupt gefunden haben.
Ja, also, oh Gott.
Da ist gehört halt einfach irgendwie immer so ein bisschen mit dazu, dass man dem anderen ja auch sein Leben anvertraut. Ne?
Ja.
Ich jetzt mal ganz hart gesagt. Wir haben das auch schon gehabt, dass man halt einen Schritt zurückgeht und plötzlich sackst du mit dem Bein halt irgendwie ein. So. Also was Grobes ist halt noch nicht passiert, aber das Risiko ist ja einfach immer da. Man muss ja schon ein bisschen aufeinander aufpassen. Bringt einem das beste Bild, wenn man es nicht mit nach Hause bringt.
Ja.
Lauft ihr mit Sicherung oder ist es einfach, dann muss der andere schnell zupacken?
Ohne Sicherung, nein. Ich meine, dass man mittlerweile, oder man macht sich vor, dass man mittlerweile so ein bisschen die Deckenkonstruktion lesen kann oder dass man halt schon so ein bisschen ertasten kann, wo die Beams, wo die Holzbalken dann zum Beispiel lang gehen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das doch manchmal ein bisschen lebensmüde ist. Ne? Also es ist, ich erwische mich dann schon manchmal dabei, dass man sich sagt, so, komm, ey, das ist jetzt nicht wert, weil du weißt ja auch nicht, ob das jetzt wirklich die letzten Meter halt da hoch, ob da jetzt noch wirklich was Besonderes kommt. Ich meine, ich habe da schon halt sehr viel Glück mit gehabt, dass hinter der Tür sich dann doch noch ein ganz besonderes Bild verborgen hat. Aber ich bin halt auch schon so manche Sachen hochgeklettert, die nichts wert waren und einfach zu riskant halt waren. Aber ja. hätte. Ne? Das ist, aber man muss sich da schon ein bisschen einbremsen, weil man sieht nicht unbedingt immer von außen den eigentlichen Zustand. Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich in der ersten Etage oben unterwegs war und dann das Bild gemacht habe, weil mein Kanter unten meint halt einfach nur, so wahnsinnig, es hat total geflockt hier unten. Das ist so.
Da kann der Putz von der Decke.
Mindestens, ja. Aber das Bild ist trotzdem gut geworden.
Und ist ja auch, wenn ich mir deine Bilder anschaue, in der Regel tagsüber unterwegs. Oder ausschließlich tagsüber?
Ja, ich brauche das Licht. Also es gibt, glaube ich, zwei Bilder, die ich wirklich, ist es mittlerweile auch abgerissen. Es gab eine alte Diskothek im Harz, den Dachsbau im alten Heinrich-Heine-Hotel. Die Location habe ich mit hunderten Knicklichtern und Teelichtern halt gemacht und dann halt in der Langzeitbelichtung und dann noch ein Lämpchen in der Ecke, weil es dann einfach nicht anders ging, stockduster. Aber sonst, oder das Bild, was du gerade eben hattest, sorry, du blätterst ja gerade die Bildband, ich sehe das ja bei dir, das davor auf der rechten Seite zum Beispiel, diese Betten, da war es halt auch wirklich so, dass die Fenster halt verrammelt waren und lange Belichtung halt gemacht habe, aber ich habe halt dann trotzdem irgendwann in einer beliebten kleinen Stadt dann doch ein von den Fensterläden halt vorsichtig geöffnet, damit ich zumindest halt einen gewissen Lichtschein drin hatte, dass ich die Langzeitbelichtung dann halt auch, zumindest halt, oder das rechts, was du da halt auch siehst, ich hab die Deckenmalerei, habe ich da vor Ort halt nicht gesehen. Es war duster unten im Keller und ich habe wirklich erst bei der Langzeitbelichtung halt gesehen, verdammt, da sind Vögel unter der Decke.
Ja,
also das sind dann halt so Geschichten. Du stehst natürlich manchmal auch vor Ort halt ein bisschen unter Strom.
Ja.
Das ist genau das, was ich bei den Kirchen halt zum Beispiel auch habe. Ich war nie jetzt ein besonders religiöser Mensch. Bin auch jemand aus der Kirche ausgetreten, stand da auf mein Haupt, aber ich habe trotzdem Kirchen weltweit fotografiert und wenn du die Bilder bearbeitest und dann halt mal wirklich realisierst, was das für Lebenswerke sind, die da in diesen alten Kirchen unter der Decke sind, Malereien, Figuren, das ist so etwas und zu welcher Zeit die dann erschaffen worden sind, das beeindruckt mich halt wirklich sehr. Und das treibt mich dann voran, ne?
Ich war vor ich glaube 2 Jahren war es, mit unserem Podcast-Kollegen, mit Stefan, in deiner Ausstellung in der Friedenskapelle. Und Andreas Nickel war auch dabei, genau, ja, richtig, genau. Genau, der liebe Andreas. Ich glaube, 2 Jahre ist es her, ne? Aber man kann das.
Ich glaube sogar, ich glaube, es war 20. Zeitrennen. Das war auf jeden Fall kurz vor Beginn der Pandemie.
Ja.
Ich meine, das ist 20.
Ja, genau. Und war eine coole Location gewesen, weil natürlich dieses, ich sag mal, mit einer Kirche, die ja jetzt einem neuen Zweck zugeführt wird, und dann deine Bilder von teilweise halt auch Kirchen, die halt ihren Zweck jetzt nicht mehr erfüllen. Das war natürlich so ein interessantes Spannungsfeld. Was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, obwohl es ja natürlich schon ein paar Jahre her ist, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Bezug genommen wurde, ist auf die Personen, die dort mal gelebt haben. Also mal jetzt von der Ausstellung weg, das war eigentlich nur die Brücke. Ist es für dich auch interessant zu erfahren und das in irgendeinen Kontext zu setzen? Wir haben jetzt gerade ein Foto gesehen aus deinem Bildband, wo dieses Schlafzimmer abgebildet war mit den beiden Betten. Mhm. Oder wenn du sonst Küchen, keine Ahnung, bleiben wir beim Küchentisch, hört sich vielleicht schicker an als ein Bett. Ist es interessant zu wissen und zu realisieren, wer an diesem Tisch gesessen hat? Oder ist das ein Thema, wo du sagst, das ist eigentlich völlig egal, es wirkt nur der Raum, es wirken nur die Gegenstände?
Es gab da mal so eine Situation in der Nähe von Paris, wo ich in so einem Chateau halt drin war. mit so einem roten, runden Treppenhaus von oben schön fotografiert. Und man sieht da ab und zu auch so ein paar Bilder. Und das hab ich mich im Vorfeld halt nicht darüber informiert. Ja. Und habe das dann halt, war auch da in der Küche drin, habe mich halt so ein bisschen gewundert und habe dann hinterher so ein bisschen recherchiert und habe dann halt wirklich diese skurrile Geschichte gelesen, dass da jemand, ein selbsternannter afrikanischer König im Exil, weil er wohl gut mit dem damaligen Präsidenten befreundet war, da halt irgendwie in seinem Heimatland in Abwesenheit mehrfach irgendwie zum Tode verurteilt wurde, bla. Und die Situation, dass da auch noch stand, dass ihm Kannibalismus vorgeworfen wurde, beziehungsweise dass er politische Gegner
verspeist hat.
Nee, anderen zum Essen vorgesetzt habe.
Oh Gott.
Hat mir diesen Zahn eigentlich gezogen.
Darüber nachzudenken.
Also ist es. Ich war froh, dass ich es hinterher gelesen habe. Ja. Wie viel an dieser Geschichte dran ist.
Ah, deswegen sind die Töpfe hier so groß.
Ich wollte sagen, hast du die Kochtöpfe mal reingeguckt?
Nein, aber ich war vorher schon Vegetarier, keine Sorge. Also,
okay.
Aber das spätestens, also das war so, wo man sich auch denkt, so, ich meine, es stand bei Wikipedia, ne? Also so, aber naja, gut, da kann man ja auch viel reinschreiben, aber es gibt ja auch immer viele, die da viel korrigieren. Also ich finde diese, ich werde es nochmal raussuchen, aber ich fand es sehr skurril und es hat mich dann doch geprägt. Also klar, wenn du da jetzt irgendwie was ganz Besonderes hast und du kriegst da halt was raus, dann ist es schon schön, aber meistens ist es doch nicht so leicht, das rauszufinden, was da vorher stattgefunden hat. Also sei es drum, dass die Location einen ganz anderen Namen hat, dass sie auf Google ja sowieso nicht irgendwie angezeigt wird. Also diese Recherche halt daraus. Im besten Falle findest du irgendwie eine Postkarte und kannst daraus halt weiter zurückkonstruieren. Aber gerade im italienischen Bereich ist es ja so, dass die Locations ursprünglich einen ganz anderen Namen hatten und dann auch vor 200 Jahren halt dann nochmal anders gehießen haben. Also das ist so, ist nicht unbedingt immer leicht, das halt rauszufinden. Ne? Also umso schöner finde ich es halt einfach, wenn solche Locations dann, ja, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, halt einfach wieder irgendwann gefangen werden und halt zurück zum Leben gebracht werden. Diese eine Location, die ich gerade erwähnt hatte, dieser Dachsbau, diese Diskothek, da war es halt ganz süß, das stehen, habe ich jetzt nicht in dem Bildband drin, den du da gerade eben hattest, aber da standen halt vier Säulen in der Mitte und die waren so in alter ostdeutscher Manier mit so kleinen Mosaiken halt verziert. Also wenn du ganz genau hinschaust, dann siehst du da so goldene Weihnachtsbäumchen halt drauf. Also total verspielt, total kitschig, aber irgendwie sehr authentisch. Und nachdem sie die Location abgerissen haben und dann mittlerweile ein neues Hotel hingesetzt haben, sind diese Säulen wohl auf dem Weg Richtung WC in die Wand eingelassen. Also diese alte Nostalgie haben sie zumindest halt noch ein Stückchen mit aufgefangen.
Ja.
Ich finde es ja ganz süß, wenn dann jemand halt zumindest sich noch ein bisschen damit auseinandersetzt. Mhm. So, weil manche, es gibt ja auch Gründe, warum die Locations halt so verfallen. Sei es ist ein Erbstreit, sei es ist irgendwie asbestbelastet. Es gibt ja immer irgendwelche Gründe halt dafür. Oder die Konjunktur ist da halt einfach weggebrochen, weil irgendwie ein Ort weiter halt ein viel größeres und viel besseres Hotel aufgemacht hat. Oder die Infrastruktur hat es halt nie hergegeben, dass die Leute da hinkommen. Man weiß es halt nicht oder einfach nur verzockt. Auch die Locations, wo ich jetzt gesehen habe, dass die halt aufwendig restauriert werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann im Endeffekt irgendwelche Rettungsschirme von der EU sind. Würde es mich natürlich freuen, wenn es dann halt auch ein vernünftiges Konzept halt gibt, diese Location danach auch ins Leben zurückzubringen und nicht nur einfach viel Geld zu verbrennen, damit sie halt in einem guten Zustand ist, sondern dass sie natürlich wieder am Leben teilhaben kann. Dass das Ding halt für die nächsten 100, 200 Jahre vielleicht gesaved ist.
Hast du schon mal umgekehrt Feedback bekommen, dass Menschen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, ich habe das gesehen und das war, keine Ahnung, das Haus meines Großvaters und ich war da mal als Kind oder so. Also, dass jemand das wiedererkannt hat oder so und dann gesagt hat, ich habe da Informationen oder
gerade dieses Chateau Noisy, wo ich am Anfang von gesprochen hatte, einer meiner ersten Locations, das war ja quasi um Kriegszeit, war das ja auch mal irgendwann in deutscher Hand oder davor. Und das war ein Internat temporär. Und da gibt's auch Facebook-Gruppen, wo die Leute sich dann halt auch darüber austauschen. Und wenn du denen dann halt nochmal so ein paar Bilder vom Status halt gibst, zwischenzeitlich, also ich meine, die Bilder sind ja dann auch schon mittlerweile mehr als 10 Jahre alt, Da freuen die sich halt eigentlich drüber, weil viele fühlen sich da auch an ihre Kindheit erinnert. Oder so eine alte Militärmaschine, wo dann halt drin die Sitze halt siehst. Wenn du da halt von irgendeinem, ich glaube, ein Ami warst, einen Kommentar halt drunter bekommst, dass er sich durch das Bild halt an die Zeit erinnert, an den Moment erinnert, gefühlt hat, wo die damals zu einem Einsatz geflogen sind. Aber weil sie halt einfach eine coole Truppe waren und weil er sich gerade an seine alten Freunde erinnert hat, dass es ihm gerade einen sehr schönen Moment gegeben hat und dass er sich dafür bedankt hat. Sowas findet halt schon statt. Aber dass jetzt jemand das negativ verbunden hat, nein.
Hat schon mal gespukt?
Ich habe schon Situationen gehabt, wo ich mir eigentlich sehr sicher war, dass wir allein in der Location waren und wo du auch eigentlich also wo ich dann nach der ersten Location am Tag auch gesagt habe, so, oh, vielleicht reicht es auch für heute. Vielleicht machen wir danach einfach mal spontan Feierabend. Also das ist mir halt schon mal passiert. Ich meine, das spielt dann halt auch noch ein bisschen länger halt nach. Und auch wenn ich ein Horrorfilm-Fan bin, muss man das aber vor Ort eigentlich relativ ausblenden. Also man erschrickt sich schon mal, aber meistens ist es dann doch nur ein Spiegel, wo man selber irgendwie gerade durchgelaufen ist.
Okay.
Aber es gab so die ein oder andere Location, wo ich mich nicht so ganz so wohl gefühlt
Und dann, was hat
habe.
der Wind Türen knatschen lassen oder es hat geknackt und geknurkst oder?
Ich meine, ich hätte Stimmen gehört. Aber das kann natürlich auch manchmal irgendwie von außen sein. Das kann auch manchmal irgendwie von
Rätröm, Rätröm.
Ja, genau. Wobei die Location, die du da gerade eben hattest, die erinnert auf dem einen Foto, die erinnert mich ja auch sehr an The Shining. Und es ist ja auch halt wirklich so, dass dann halt auch mal Leute, die mit der Location was zu tun haben, die dann plötzlich einfach durchs Bild rennen, so. Also habe ich halt auch schon mal wirklich gehabt, und du stehst da so und denkst so, okay, jetzt gibt's Ärger. Und der läuft einfach weiter, der hat dich halt nicht gesehen, so, okay, verhalte dich mal unauffällig, vielleicht passiert ja nichts, ne? Also,
Okay,
hatte
der
ich
hätte
schon
sich aber
gehabt,
wahrscheinlich
das
auch
war
ganz
ja.
schnell erschreckt, ne?
Er hätte sich wahrscheinlich fast viel mehr erschreckt.
Ja.
Er hat da ja gar nicht mitgerechnet. Aber ja, muss man dann sein Glück nicht herausfordern.
Ja. Abgefahren. So, und du hast es aber auch geschafft, daraus jetzt ein Business zu machen, ne? Zumindest habe ich hier ein doch ziemlich cooles Buch bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Wie funktioniert denn das?
Ich habe 2016, beziehungsweise ich habe, glaube ich, ich meine 2015, habe ich mal in Eigenkreation einen Kalender rausgebracht. Ich habe mal Kontakt mit einem Verlag aufgenommen und dann kriegte ich irgendwann die Rückmeldung, ja, wir kennen Ihre Bilder und wir werden uns dann mal irgendwie darum bemühen und dann machen wir mal was mit einem anderen Fotografen zusammen und dann machen wir da vielleicht mal was zusammen, wir melden uns dann. Und dann dachte ich, Moment mal, aber eigentlich möchte ich ja schon so ein bisschen Einfluss darauf haben, was für zwei Bilder zusammen nebeneinander liegen und wie das Ganze halt gehalten ist. Und habe mir dann über kurz und lang überlegt, okay, komm, machst du jetzt erstmal irgendwie eine eigene Auflage und habe ein paar drucken lassen, habe die halt verkauft, Kalender. Und die Rückmeldung war da halt so positiv, dass ich über kurz und lang halt selber einen Verlag dafür gegründet habe. Habe dann erstmal mit dem nächsten Kalender halt gestartet und dann haben viele Leute zu mir gesagt, mach doch mal ein Buch, mach doch mal ein Bildband. Ja, und dann habe ich in 2016 meinen ersten Teil der Trilogie Timeless in Eigenverlag halt veröffentlicht, habe mir da auch quasi dann halt ISBN besorgt und habe das dann halt auch ja, mittlerweile weltweit vertrieben. Ich meine, das Feedback war da wirklich sehr, sehr positiv. Bin dann sogar 2019 dazu gekommen, halt den zweiten Teil zu machen. Und habe mit etwas Verzögerung jetzt auch den dritten Teil halt fertiggestellt. Pandemiebedingt war es für mich dann irgendwie so, ja, wenn es der Abschluss der Trilogie ist, dann muss ja eigentlich alles drin sein. Man denkt ja immer, man muss ja irgendwie komplett sein. So, aber irgendwie Detroit war in weiter Ferne und es gibt ja auch noch so viele Locations und irgendwie kann es ja auch nicht vorbei sein. Also so, es ist der Abschluss der Trilogie, also sprich, ich habe jetzt 3 Bildbände am Markt und mache jedes Jahr halt einen Kalender. Und meine Bilder gibt's aber auch draußen im Handel. Also sprich, es gibt diverse Möbelläden, wo man in den Galerien halt auch Bilder von mir halt findet. Und das ist so das Business, was ich da aktuell abbilde. Ich meine, klar, es gibt auch Postkarten und solche Sachen, aber ich versuche es natürlich halt jetzt nicht, wie soll ich sagen, also Puzzles habe ich abgelehnt. Das war jetzt nicht so ganz das, wo ich mich halt sehe, wobei ich selbst da Anfragen halt bekomme. Aber das ist jetzt, vielleicht sehe ich es auch noch aus einem falschen Winkel, ich weiß es nicht. Aber ich finde das immer so ein bisschen traurig, wenn jemand ein Bild von mir halt kauft und sich das ins Wohnzimmer hängt, dann habe ich eigentlich moralische Probleme damit, auch von dem Motiv eine Postkarte zu verkaufen.
Ja, verständlich. Ja.
Es soll ja irgendwie schon noch was Besonderes sein.
Ich kann mich dunkel erinnern, in der Ausstellung vor 3 Jahren, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht beschwören, ob das war, ich weiß, dass Bilder zu kaufen waren, also dass man sein Kaufinteresse bekunden konnte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob damals die Bilder ausgezeichnet waren mit einem Preis oder ob oder einem Preisschild oder ob ich halt auf Nachfrage den Preis bekommen hatte. Ich fand die Preise für die großen Ausbelichtungen, die du dort in der Ausstellung hängen hattest, fand ich sehr, sehr günstig. Die waren ja, oder die Formate, die du dort ausgestellt hast, sicherlich bedingt dadurch, dass sie für eine Ausstellung waren. Aber ich habe ja jetzt auch heute schon ein, zweimal von dir gehört, dass es ja auch viele Interessenten oder Liebhaber deiner Bilder gibt, die sich auch wirklich in sehr großen Formaten letztendlich anfertigen lassen. Kannst du da oder willst du da was zu sagen? Oder weil da kommt dann auch die erste Frage, in welcher Art und Weise bevorzugst du die Ausbelichtung? Hast du da auch einen Einfluss drauf? Oder bist du so jemand, es gibt ja die sagen, okay, das ist mein Motiv, ob sie das jetzt auf Canvas wollen oder auf Kappaplatte, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal, das kostet das. Oder hast du da auch einen gewissen Anspruch, dass du sagst, nee, also wenn es ein großes Bild von mir gibt, dann soll es bitte von Whitewall sein, sag ich mal, oder einem anderen sehr, sehr guten Anbieter in dem Sinne?
Also ich hab eigentlich 3 favorisierte Materialien, die auch über meinen Partner quasi angeboten werden. Das ist die Kollektion Wiedemann, die halt immer so eine exklusive Auswahl von meinen Motiven halt haben. Also ich versuche den Kanal da halt nicht, ich versuche die Leute nicht zu überfordern. Es gibt immer so eine gewisse Auswahl. Es sind jetzt zwar keine limitierten Auflagen, so kann man im Endeffekt die preislich halt für die Leute einfacher zugänglich machen, weil wenn ich jetzt sage, ich mache von jedem Motiv halt maximal 8 Bilder, dann kann ich nicht diesen Preis abbilden, den ich dir, glaube ich, damals gesagt habe. Also du kriegst, ich glaube, aktuell ist das kleinste Format 75 mal 50. Und ich meine, die Materialpreise schwanken gerade so ein bisschen böse. Ne? Mhm. Also ich glaube, bei Acryl gibt es irgendwie, also es gibt die Motive auf Acryl in diesem Hochglanz. Mhm. Da ist ja quasi das Motiv dann halt von hinten auf das Acryl draufgedruckt. Es gibt die Bilder auf Alu-Dibond mit einer weißen Grundierung, was ich eigentlich am schönsten finde für die meisten Motive, weil ich da halt keine Reflexion drin habe und halt immer so eine schöne Lichtstärke, gerade wenn ich verschiedene Ausstellungen habe, einen Spot draufpacken, ist zwar immer schön, aber ich sag mal, gerade bei einem Alu-Dibond hast du halt immer eine schöne Grundhelligkeit. Es gibt aber auch das Alu ja mit dem gebürsteten Finish, mit dem Butler-Finish nenne ich es jetzt mal. Das funktioniert bei manchen Motiven. Ne? Also es gibt manche Motive, das musst du halt gesehen haben, wenn da ein bisschen das Licht mitspielt, dann kriegt das Bild so eine ganz besondere Tiefe, gerade wenn du dann irgendwie so eine Industrie halt hast, eine verlassene oder sowas, da wirkt das richtig klasse. Aber manche Motive wirken darauf auch dann halt echt cheesy. Ne? Also dann kannst du das besser irgendwie in einem Asia-Corner hängen oder sowas, weil das halt einfach irgendwie dann, nee, das funktioniert dann halt nicht. Aber das muss man vielleicht auch mal gesehen haben, das muss man, da gibt's auch so Handmuster dazu, dann kann man das mal in die Hand halt nehmen. Wie gesagt, 75x50 ist das kleinste Format. Ich glaube, die starten so bei 169 Euro. So ein 1,20x80, was du, glaube ich, in der Ausstellung gesehen hast. Ich meine, dass da 4,69 dran stand. Ja, und nach oben gibt es da halt keine Grenzen. Ne? Also ja. Du kannst es bis zu 3x5, glaube ich. Ich meine, ich habe ja jetzt auch zwei neue Kameras, da habe ich ein bisschen mehr Kapazitäten. Da kann ich dann auch mit ruhigem Gewissen die Bilder noch ein bisschen größer drucken lassen. Da habe ich noch ein bisschen Reserven. Ja, oder Wandtapeten habe ich auch mit einem Partner halt ein paar Experimente halt gemacht, was mich immer wieder erschrickt, was die hinterher daraus machen. Und denkst du da so, ja, eine Wandtapete, okay, ist ja irgendwie für die Ewigkeit halt an der Wand, aber wenn du dann wirklich so einen Raum halt siehst, wo das halt installiert ist, dann ist das schon echt beeindruckend. Oder was auch, ich glaube, vor 2 Jahren habe ich in eins von diesen Treppenhäusern, wo dahinter so ein großes Fenster ist, das haben wir wirklich auf einem großen Spannrahmen mit Hintergrundbeleuchtung halt gebaut. Und das ist halt auf so einer Beauty Farm, sage ich jetzt mal, in dem Frühstücksraum, in so einem Kellergewölbe halt gelandet. Und ich kann dir ein Video davon schicken. Und du denkst wirklich, du kannst gleich diese Treppe halt hochlaufen. Also ich weiß nicht, ob die da mittlerweile eine Absperrung noch vorgemacht haben, dass die Leute nicht dagegen rennen, weil es halt wirklich, du läufst darauf zu und es passt halt einfach. Die haben auch so richtig schöne Fliesen halt in diesem Keller halt drin. Und ja, das ist natürlich so, so ein kleiner Ritterschlag, weil ich das ja schon, ja, man freut sich da halt einfach drüber, wenn das Bild halt auch einfach ein schönes Zuhause findet. Das finde ich immer gut. Oder wenn du manchmal von Kunden halt dann wirklich irgendwie ein Motiv halt bekommst, die haben eins irgendwie von der Stange gekauft, sage ich jetzt mal ganz böse, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die haben halt einen Standard halt genommen und dann kommen sie an und sagen so, okay, ich habe jetzt aber noch einen Raum und ich brauche noch ein Bild von dir und ein Wiederholungstäter kommt dann noch ein drittes Mal und ich möchte doch noch was haben. Und dann sagst du, ja komm, schick mal ein Foto, ich mache dir mal einen Vorschlag, wie das wirken könnte. Und dann modellierst du da irgendwie zwei Motive halt rein und dann ich spreche das mit meinem Mann ab und dann, ja, das freut dann halt schon, diese Wertschätzung. Ja, oder dass dann wirklich jemand sagt, komm, ich habe jetzt meine ganze Bude mit deinen Bildern vollgepflastert, weil ich die, also, das bestätigt einen halt einfach, ne? Und das treibt einen halt einfach voran.
Ja. So, cool, also hast du im Prinzip auch schon so ein bisschen so eine Stammkundschaft, sag ich mal so, und das Business, wie ich das so irgendwie raushöre, das läuft auch.
Ja, wir haben, glaube ich, alle zu kämpfen, gerade jetzt die letzten 2 Jahre und ja. Ich war jetzt 3 Jahre komplett selbstständig damit, weil mein einer Job quasi vertragsbedingt halt immer ausgelaufen ist und ich habe wirklich 3 Jahre alles auf eine Karte gesetzt damit. Corona-bedingt fing das natürlich halt direkt ein bisschen doof an. Allerdings hatten die Leute halt viel Zeit, sich ihr Zuhause schön zu machen. Also es hat nicht stagniert, aber es ist natürlich jetzt auch nicht mehr geworden. Dann jetzt einfach Ende, Mitte letzten Jahres mit der Energiekrise, machen wir uns nichts vor. Das war für mich dann halt einfach so der Punkt zu sagen, ich habe hier viel zu viel Verantwortung. Ich bin jetzt verheiratet, ich habe ein Haus gekauft und saniert. Da muss ein bisschen realistisch bleiben und habe eine normale Vollzeitstelle wieder angenommen, letztes Jahr im Dezember. Allerdings hat das sogar auch mit Architektur zu tun. Ich bin jetzt zwar jetzt nicht irgendwie in der Exekutive da, aber es ist durchaus interessant. Also ich habe so ein bisschen so die Hoffnung, dass ich von der einen oder anderen Liegenschaft vielleicht doch nochmal einen Schlüssel für den Keller halt bekomme und da halt legal was mitbekomme, wo man sonst nicht so einfach
reinkommt. Okay, ja. Also, Corona für deine Art und Weise der Fotografie und auch für dein ungestört sein auch in der Location positiv oder negativ?
Nee, ich habe schon die Regeln befolgt, dass ich sehr, sehr viel zu Hause war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich so ein bisschen so der Schisser halt war, weil du hättest natürlich auch halt einfach von kompletten Straßenzügen halt schöne verlassene Bilder machen können, aber wir wussten ja alle nicht, was da auf uns zukommt. Ja. Und da hat man auch ganz klein den Ball flach gehalten. Das, was ich probiert hatte zu dem Zeitpunkt, war halt, dass ich meine 360-Grad-Fotografie versucht habe, ein bisschen weiter voranzutreiben. Sprich Shopping-Malls etc., denen halt virtuelle Touren halt anzubieten oder gerade auch für Leute, die halt im Netz halt so ein bisschen präsenter sein wollten. Da habe ich halt ein paar Projekte halt abgebildet. Aber für die verlassenen Orte, da habe ich erstmal relativ den Ball flach gehalten. Andersrum hat man ja auch halt noch einiges im Repertoire auf der Festplatte, wo man halt dran arbeiten konnte.
Ja, okay.
Also, naja, ja. Nee, da habe ich die Spielregeln eingehalten. Manchmal ärgert man sich halt schon ein bisschen darüber, aber wie gesagt, das ist halt einfach.
Ne. Ja. Ich habe noch.
Oder gibt es den Gedanken von.
Dein Mikrofon ein bisschen höher, Rainer. Mikrofon.
Sorry. Gibt es den Gedanken oder die Option, dass du sagst, du hast ja vorhin gesagt, du machst keine limitierte Auflage, sondern du möchtest halt die Motive, die da, wo du dann vielleicht auch realisierst, dass sie ja auch sehr beliebt vielleicht werden, dann die Möglichkeit geben, dass das dann auch viele Käufer oder Interessenten da zu einem vernünftigen Kurs da zuschlagen können. Gibt es trotzdem auch die Möglichkeit oder die Option oder den Gedanken, in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, ich mache mal wirklich für meine Hardcore-Fans oder auch vielleicht für ja, wir haben ja, ich habe vorhin ja einmal kurz den künstlerischen Bereich erwähnt, dass man auch wirklich für den Kunstsammler in Anführungsstrichen hingeht und sagt, ja, man macht wirklich mal was Besonderes.
Ja, gibt es definitiv, definitiv. Also ich habe da auch schon Sachen abgebildet, wo es dann ursprünglich Anfragen gab, dass das Bild jetzt als Einzelanfertigung halt zu haben. Aber dann musst du natürlich mal so ein bisschen kalkulieren. Es ist ja halt einfach, du musst ja auch mal so ein bisschen abbilden, was habe ich eigentlich für dieses Bild ausgegeben? Und wenn du dann halt mal an manchen Stellen, ich sag jetzt mal anteilig Mietwagen, Hotels, Flug, ja, das alles mal so ein bisschen hochrechnest, dann denkst du, ja, komm, aber dann, ne? Aber dann kommt da schon eine ordentliche Summe halt bei raus. Das muss man sich halt wirklich mal vor Augen halten. Ich meine, du hast ja auch ein bisschen Material, was du halt mit dabei hast. Ich meine, es geht ja jetzt nicht immer was kaputt, aber das kommt ja auch schon mal vor. Also, letztes Mal habe ich dann auch irgendwie mein Stativ halt irgendwas von verloren oder so. Du kennst das ja auch. Das Material wird ja auch halt hart belastet. Das muss man ja alles so ein bisschen widerspiegeln. Aber es gibt es definitiv, dass ich mal eine Sonderserie halt gemacht habe, wo auch was limitiert halt war, beziehungsweise ja auch für jemanden halt ein Motiv halt wirklich einzigartig gemacht habe oder halt auch schon mal Auftragsfotografien halt gemacht habe. Aber das ist dann halt ja immer von der Anfrage abhängig, ne? Also auch, es gibt ja auch Leute, die wollen dann zum Beispiel eine Datei halt von mir kaufen. Das mache ich zum Beispiel gar nicht, weil in dem Moment gibst du ja alles außer Hand. Das ist mir einfach zu riskant. Also dass die Leute dann plötzlich, ich erlebe das ja schon, dass halt Leute halt auch irgendwie aus dem Internet sich dann halt die Datei halt runterladen, sich die dann halt selber drucken, aber natürlich schon halt nicht die Druckqualität halt haben, so. Oder da gibt es ja mittlerweile auch halt viele technische Möglichkeiten, halt das normale, das Bild dann halt abzufotografieren und sich nachdrucken zu lassen. So, ja, okay, ich sehe das halt einfach mal irgendwie, ich stempel das mit Fame halt ab, so, ne? Also, wenn man das unbedingt so haben möchte.
Ja, ja.
Aber ja, das ist definitiv auch eine Richtung, wo man halt drüber nachdenkt, gerade mit besonderen Motiven. Ich habe jetzt so die letzten, ich habe mich bis vor 2 Jahren habe ich mich da relativ rausgehalten, was halt so Teilnahme an irgendwelchen Awards halt angeht oder so, habe mich da irgendwie relativ zurückgezogen, weil ich das vor einigen Jahren mal gemacht habe und ich ganz blauäugig die Einsendebedingungen halt nicht richtig gelesen habe und dann halt irgendwie unten noch meine Signatur drin gelassen hatte. Und dann haben die direkt gesagt, so, ja, ist klar, die Teilnahmegebühr ist lecker, aber deine Bilder fliegen trotzdem alle raus, weil da ist eine Signatur halt drin und so. Und da war ich ziemlich angefressen,
ja,
weil das hätte man ja auch einfach mal. Ja, und ich habe das jetzt, ich habe glaube ich letztes oder vorletztes Jahr angefangen halt, mal an ein paar Awards halt oder mal wieder an so ein paar Ausschreibungen halt dafür halt teilzunehmen. Und gestern habe ich noch irgendwie irgendeine Nominee halt bekommen und ein paar Silber- und Goldmedaillen habe ich da jetzt halt gesammelt. Ich muss das alles nochmal so in meinem Blog halt so ein bisschen bekannter machen. Und da gab es dann halt auch so die ein oder andere halt Anfrage. Aber da muss man halt mal gucken. Solche Geschichten brauchen ja auch manchmal so ein bisschen. Also ich mag das ja auch eigentlich, diese Situation, dass ich von meiner Kunst nicht leben muss. Das habe ich, als ich noch angestellt war, sehr genossen, dass ich mit Kunst nicht Klinken putzen muss. Dass ich jetzt hingehen muss und sagen muss, ja, hier, dann gehe ich halt noch ein bisschen meinen Preis runter, sondern dass ich einfach sagen kann, okay, wenn du es einzeln oder als limitierte Auflage haben willst, dann kostet es Preis X. Und wenn du das nicht ausgeben möchtest, dann kommen wir halt nicht zusammen. So, weil ich will mich da jetzt auch halt nicht unbedingt unter Preis verkaufen. So die Dinger von der Stange, die sind ja da, das sind tolle Motive, da haben wir immer eine schöne Auswahl, da haben wir immer einen schönen Wechsel halt drin. Und wenn jetzt jemand sagt, er will es jetzt trotzdem anders haben, unbedingt auf Leinwand oder was ich jetzt auch mal probiert habe, halt kleine gerahmte Motive als Fine Art Print, gerade für die Leute, die halt dann nur was Kleines haben wollen oder gar keine Möglichkeit haben, das so zu stellen, da bin ich für viele Sachen offen.
Ja, spannend. Ich habe hier noch ein Bild, da habe ich noch einen extra Störer auch reingelegt ins Buch. Das ist, ich glaube, man hat das Motiv schon mal hier und da gesehen. Das ist, wenn ich da richtig informiert bin, also das korrigiere mich, Markus, ein Boot, das oder ein Schiff, ein großes Schiff, was damals, wann war das, 2006, bei dem Tsunami im Indischen Ozean, glaube ich, relativ weit übers Land gespült wurde. Ne? Ist das richtig?
Nee, ich befürchte nicht. Du meinst jetzt Thailand?
Ich meine, das, genau.
Ja, aber das zum Beispiel ist Taiwan.
Ja.
Und ich befürchte, dass, also es war zumindest auf einem Ständerwerk.
Okay, gut, das könnte.
Aber ich habe da in der Recherche nichts drüber gefunden.
Okay, ja gut.
Also ich kenne die andere, ich glaube, du meinst das in der Nähe von Phuket, das andere Boot.
Kann sein, vielleicht war es das.
Ja, das, okay. das habe ich auch besucht, aber das steht da nicht so dramatisch.
Ja, okay.
Also ist so,
Gut, ich stelle meine Frage anders. Weiß, dass du auch schon in Tschernobyl unterwegs warst. Hast du einfach auch manchmal eine gewisse Demut dann in deinen Fotos oder bei deiner Arbeit oder auch oder Wehmut? Also kommt dir da auch mal irgendwie ein Tränchen ist jetzt übertrieben, aber steht man da auch und denkst, wow, an diesem Ort ist schon irgendwie auch dies oder jenes passiert?
Also gerade Tschernobyl war so eine Geschichte. Ich habe mich einige Jahre halt immer dagegen entschieden. Weil ich halt auch so aus Respekt oder Angst mir einfach gedacht habe, so komm, boah, das mit der Strahlung, das ist ja jetzt auch nicht ganz so witzig. Hab aber dann halt nochmal so ein bisschen recherchiert und auch mal so mitbekommen, dass wenn du so manche Langstreckenflüge halt machst, dass du eigentlich da oben halt mehr Strahlung mitbekommst, als wenn du dich 3 oder 4 Tage halt in Tschernobyl halt bewegst. Mhm. Dass das definitiv nicht so gefährlich ist, wenn man sich da vernünftig verhält. Natürlich packst du unter dein Stativ halt irgendwelche Gumminoppen halt drunter und guckst halt schon, dass du deine Boots und so halt nicht mitnimmst. Aber wenn du, wir waren halt, ich meine, im Februar oder im März 17 oder 18 halt da. Und es waren, es gibt ja zwei Zonen. Es gibt die 30-Kilometer-Zone und es gibt die 10-Kilometer-Zone. Und in der zweiten Zone gibt es ja irgendwo auch ein Airbnb, sag ich mal. Da gibt es halt so ein Hotel, quasi so eine Jugendherberge, nenne ich es mal.
Okay.
Und darfst auch für maximal 4 Tage am Stück da halt hin. Und wir hatten halt auch einen Guide, Grüße an Mika gehen raus, der jetzt leider diesen Job nicht mehr nachgehen kann, der uns da wirklich bei minus 40 Grad, also du gehst morgens aus diesem Hotel raus, minus 40 Grad. Unser Guide hatte nur eine Jogginghose an. Wir haben uns da 7 Schichten Tech-Layer halt angezogen, einfach weil es wirklich kalt war, wobei die minus 40 Grad sich da wahrscheinlich maximal die minus 20 hier anfühlen. Aber es war trotzdem sehr spannend. Und wenn du dann halt die ersten Tage da die Locations machst, was so die Krankenhäuser angeht, oder wenn du dann halt wirklich diese Schulen, wenn du das siehst, und es war halt auch wirklich sehr, sehr bewölkt, sehr bedeckt, sehr depressive Stimmung. Und dann stehst du da und du realisierst, es ist keine Kulisse. Es ist ein echter Ort, damals für 50.000 Leute gebaut, so. Und es ist einfach, ja, das, das war schon wirklich sehr, sehr bedrückend. Und wenn du dann auch noch mitbekommst, dass in diesem Krankenhaus im Keller quasi die Feuerwehruniform Uniformen halt liegen von den
Leuten, die
den Ersteinsatz
haben.
Liquidatoren, genau, Liquidatoren. Und es gibt an einem Tisch in diesem Krankenhaus gibt so ein Feuerwehrabzeichen, so ein Patch von der Uniforme. Wenn du da mit deinem Geigerzähler dran gehst, dann sind die Werte extrem. Genauso extrem wie an der Stelle, wo dieser ursprüngliche Wald, dieser Red Forest halt stand, wo ja die erste Wolke reingegangen ist oder die direkte Wolke vom Kraftwerk. Die haben sie ja quasi abgesägt und in 10 Meter Tiefe halt vergraben. Aber wenn du da in einem Van vorbeifährst, schlägt der Geigerzähler halt einfach am extremsten aus. So, das sind so die Momente, wo du wirklich ansatzweise realisierst, was die Menschheit da angestellt hat. Wenn du direkt vor dem Reaktor halt stehst, da war der neue Sarkophag halt schon drauf. Da sind die Werte nicht so hoch, aber 25 Kilometer entfernt hinter irgendeinem Bäumchen, was nicht halt schon mehrfach gereinigt worden ist, da sind die Werte halt viel höher. Dann musst du ja noch sehen, dass Tschernobyl halt viel durch die Luft gegangen ist. Fukushima zum Beispiel ist ja das Wasser durch die Häuser gespült worden. Ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, dass die chinesische Regierung, glaube ich, sogar mittlerweile oder schon länger sagt, ja, das ist alles safe, das ist schon so gut wie durchgestanden. So.
Die japanische, meinst du?
Ja.
Die japanische Regierung.
Pardon, ja, du weißt, ich hab's gerade durcheinander gebracht, Asche auf mein Haupt. Ist es alles andere als safe. Also das wäre mir auch noch viel zu heiß, da hinzugehen. Also ja. Zudem mir da halt auch die Bilder, die ich davon gesehen habe, ja, es ist definitiv sehr traurig und das spielt bei manchen Motiven halt auch mit. Es gibt auch manche Motive halt mit dabei, wo ich halt wirklich lange überlege, ob ich die halt wirklich veröffentliche, gerade wenn es halt zum Beispiel um Grabkammern halt geht oder wenn es um irgendwelche religiösen Relikte geht, wo man dann halt unter Umständen halt noch irgendwelche Gebeine sieht. Das versuche ich definitiv auszublenden, beziehungsweise ist halt dann so anzubringen, dass man da halt keine Ruhe stört. So würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ja schon schön, die Leute halt wirklich mit auf die Reise zu nehmen und denen halt auch mal ein paar andere Sachen halt zu zeigen, aber einfach mit einem gewissen Respekt. Ich habe das dann wirklich schon erlebt, dass man dann halt das respektvoll versucht rüberzubringen und im nächsten Moment postet jemand anders darunter halt eine Nahaufnahme von dem Skelett, was ich extra nicht zeigen wollte. Und das ist dann halt, das möchte ich halt nicht. Das sollte man dann schon irgendwie versuchen, vernünftig zu behandeln.
Mit wem besprichst du dich oder berätst du dich, wenn es darum geht, nehme ich dieses Bild und packe es in die Öffentlichkeit oder ich belasse es auf der Festplatte? Also du sprachst eben von einem holländischen Kollegen, wenn ich mich recht entsinne, oder machst du das mit deiner Frau oder wie organisierst du dich da?
Also mit meinem niederländischen Partner, da geht es halt vorher eher halt darum, welche die Locations sind, die uns am meisten interessieren von unserer Planung her. Damit man dann halt nicht doch 4 Wochen braucht, sondern manchmal auch nur eine Woche, weil man kann das halt nicht alles abbilden. Aber wenn es um die moralischen Dinge geht, dann nehme ich mir gerne dann einen Rat von meiner Frau halt dazu.
Gut.
Also, das ist ja, aber manchmal muss man sich dann auch darüber hinwegsetzen. es ist schon so, dass auch wenn ich dann halt manchmal sage, also eigentlich bevor ich es fertig habe, zeige ich es ihr auch regelmäßig, gerade wenn es um die Bildstellung halt oder sowas halt geht.
Ja.
Da ist man ja manchmal dann auch ein bisschen betriebsblind und hat dann halt 4 verschiedene Ausführungen und dann zeigt man ihr, welche findest du denn jetzt am besten. Und dann nordert sie mich manchmal noch ein bisschen ein.
Ja, na ja, gut. Cool.
Manchmal bin ich ein bisschen zu grün.
Super. Also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, echt einen schönen, guten Eindruck von dir und deiner Arbeit bekommen. Und diesen Eindruck sollen unsere, ich will immer Leser sagen, aber das sind natürlich unsere Hörer, auch bekommen, weshalb sie einerseits natürlich mal eingeladen sind, auf urbexery.com zu schauen. Die Seite werden wir auch bei uns auf radioraw.de noch verlinken. Oder aber der Markus hat sich bereit erklärt, eines seiner neuen Bildbände, Timeless 3, Urbexery Abandoned Places, für uns, für eine Verlosung zur Verfügung zu stellen. Gerne auch mit Widmung. Genau, das könnt ihr bekommen, liebe Hörer. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, schickt uns eine E-Mail an contact@radioraw.de. Ne? Ist richtig, Jungs? Ich gucke euch mal an.
Passt. Yes, oder? Sir.
Genau. Und gerne auch schon, wenn ihr uns E-Mail schreibt, gerne mit Adresse, mit Postadresse, dann braucht man die nicht nachher nochmal zu erfragen. Und ich weiß nicht, auch gerne schon mit Widmungswunsch, oder? Für meine liebste Frau Annegret Hubert oder so.
Dein Hubert. Ja, gerne.
Genau. Ja, voll cool. Haben wir noch was? Haben wir noch weitere Fragen? Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Passt, oder?
Ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten Einblick bekommen in deine Arbeit und ist beeindruckend.
Eine Frage noch. Was steht als nächstes an, Markus? Also das Buch ist jetzt gerade da, ne? Noch Ausstellung? Ja,
die Serie ist halt durch. Ausstellung bin ich immer noch, wie gesagt, dieses Wiedererwachen, die verlassenen Kirchen ist halt immer noch in Planung, weil das halt ein sehr interessantes Thema war, das Feedback so gut war, dass ich halt eigentlich immer noch überlege, da verschiedene Ausstellungen halt deutschlandweit halt zu suchen. Ich habe bisher aber erst 2 Austragungsorte und ich würde da gerne so eine kleine Tour versuchen zu machen. Dass wir halt ich glaube 15 Motive sind halt, dass die halt einfach so ein bisschen deutschlandweit halt zeigen können, wie schön Kirchen eigentlich sind und dass es ja manchmal auch ganz schön traurig ist, dass uns diese historischen Werke ja so nach und nach halt verlassen. Und ansonsten an Reisen ist jetzt für dieses Jahr noch eine grobe Planung. Es gibt eigentlich immer noch die Neuauflage oder den zweiten Teil von Georgien und Armenien, wobei die politische Situation in dem Bereich ja auch immer noch so ein bisschen schwierig ist. Von daher jetzt vielleicht auch einfach mal England. Da gibt es ja auch noch einiges zu sehen. Da war ich bisher noch nie unterwegs, aber es ist mal schauen. Es bleibt spannend.
Ja.
Gibt es so den Megatraum, die Location, wo man sagt, da will ich noch einmal gewesen sein oder da möchte ich einmal die Gelegenheit haben, hinzukommen oder so?
Das war für mich halt eigentlich jahrelang das Buzludja Monument in Bulgarien, dieses UFO. Im Gebirge, das habe ich mir irgendwann erfüllt und auf dem Rückweg fiel dann so ein bisschen irgendwie was von mir ab, weil ich mir dachte so, pff, das war ja jetzt schon eigentlich irgendwie mit das größte Ding, what's next? Und auch schön zu sehen, habe ich niemals mit gerechnet, dass das Ding halt auch wirklich renoviert wird. Und zwar sehr akribisch, die haben erst angefangen, irgendwie die Mosaike da drin halt zu präparieren. Und das ist sehr, sehr schön und gut, dass sie das halt macht, aber fangt doch mal mit dem Dach halt an, das ist viel wichtiger. Und nein, das machen sie jetzt auch. Aber ich glaube halt, dass es viele, viele schöne, kleine, verborgene Sachen halt sind. Also wirklich so, ja klar, Detroit gehört halt immer noch mit dazu, aber
Detroit ist vor allen Dingen die verlassene Autoindustrie, ne?
Ja, die haben aber auch sehr viele schöne Theater halt,
okay.
Die aber auch nicht so leicht zu bekommen sind. Und die Situation, da brauchst du auf jeden Fall jemanden vor Ort, der dich so ein bisschen mitführt. Das ist das Gleiche, was auch zum Beispiel in Abchasien halt der Fall halt war. Da hatten wir auch wirklich jemanden, der uns durch die Gegend gefahren hat, weil du darfst ja als Tourist, darfst du nur zu Fuß über die Grenze gehen und so einen Grenzübertritt mit 3 Check-ups, obwohl man halt ein Visa hatte, das war wirklich sehr dramatisch und dann kommt unser Guide da halt mit einem weinroten 5er BMW angebracht und das Erste, was er mich fragte, ich glaube, das war mal das 2018, fragte er mich direkt, ob es stimmt, dass dass Dieselfahrzeuge in Deutschland jetzt günstiger werden, diese ganze Feinstaubnummer. Das war bei denen halt schon angekommen. Also die waren dann halt eher an dem Export der Dieselfahrzeuge halt interessiert. Aber da brauchst du halt wirklich manchmal vor Ort wirklich Leute, die auch ein bisschen auf dich aufpassen.
Ja, okay.
Weil das ist dann auch nicht so ganz so ungefährlich da. Ne? Also ich bin jetzt kein Schisser, was das halt angeht, aber man muss ja sein Glück auch nicht herausfordern.
Ja.
Habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt heute.
Ne? Ja.
Als Krönung kannst du dann ja mal irgendwann, als Krönung kannst du dann ja irgendwann mal das Bernsteinzimmer fotografieren.
Ja, aber da wird es mich vielleicht doch ein bisschen jucken, was mitzunehmen. ich weiß nicht. Zumindest werde ich anfangen, ein bisschen was zu drapieren.
Ja.
Was man normalerweise nicht macht, so ein bisschen in Szene zu setzen. Aber ich geb die Hoffnung nie auf, aber ich sage euch Bescheid. Ich schicke euch dann die Koordinaten.
Auf jeden Fall,
genau. Okay.
Vom leergeräumten Bernsteinzimmer. Ja, cool.
Ja, genau.
Prima. Okay.
Super, voll cool. Ja, möge das Glück weiterhin mit dir sein, würde ich mal so sagen.
Dankeschön.
Und die coolen Locations, dass du sie weiterhin finden wirst.
Ja.
Alles klar.
Genau.
In diesem Sinne.
Besten Dank.
Vielen Dank, Markus, für deine ausführlichen Erzählungen und deine ausschmückenden Geschichten. Und vielen Dank, liebe Hörer. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ciao.
Bis dann. Ja.
Tschüss.
Dann.
Ciao. Und sorry fürs Überziehen.
Alles gut.
Ciao.